Ja, heute soll es nochmal über das Thema Nehemia gehen. Ein wahrer Gottesdienst. Wie sieht der wahre Gottesdienst aus? Wir haben vorhin schon den Text gehört aus 12, in Kapitel 12, über die Einweihung der Mauer. Bevor wir zu diesem Text kommen, wollen wir auch nochmal nochmal kurz ins Kapitel 11 hineingehen. Nehemia, wir waren ja dabei angekommen, dass die Stadtmauer fertig gebaut war. Die Mauer, die jahrelang, 70 Jahre zerstört war oder noch länger, wurde wieder durch Nehemia aufgebaut. Gott hat wunderbar eingegriffen. Er hat sein Volk wieder zurückgeführt in ihr Land nach der Gefangenschaft in Babylon. Ja, wir sehen Nehemia, der sich da für den Bau der Mauer eingesetzt hat. Aber damit war es noch nicht abgeschlossen. Nehemia, eigentlich begann jetzt erst so richtig die Arbeit. Das war alles nur Vorarbeit, die Grundlage gelegt hat, damit sich die Stadt Jerusalem wieder entwickeln konnte. Jerusalem war auch zu der Zeit eine Stadt, in der auch viele Fremde wohnten oder unbewohnt waren. Die Stadt selbst war noch in einem sehr schlechten Zustand. Und wir sehen, es geht in Nehemia jetzt auch um die Frage, wie kann das Volk Gottes wieder in ihrem Land kontinuierlich leben. Ja? Und wir müssen uns ja vorstellen, dass das Land war ja über 70 Jahre verlassen. Weitgehend waren nur noch ein paar einzelne Israeliten zurückgeblieben. Die meisten, gerade die Oberschicht war ja nach Babylon verschleppt worden. Nun kamen einige wieder zurück, aber nicht alle, ja, aber kamen viele wieder zurück. Und wie sieht das jetzt in dieser Stadt aus? Ja? Wir wissen, dass auch viele Fremde in dem Land wohnten. Und wir merken das selber, wenn wir hier in unser Land hineingucken. Wir leben in einem Land, in dem sich in den letzten Jahren die Bevölkerungsstruktur drastisch verändert hat. Und es geschieht durch unterschiedliche Personengruppen, die im Laufe der Zeit durch Zuzug und Wegzug oder durch Geburten und beziehungsweise Todesfälle dann sich verändern. Ja, so verändert sich immer die Gesellschaft, in der wir leben. Ja. Eine Generation kommt, die nächste geht. Umgekehrt. Ja, also so sehen wir auch hier, ja, und auch bei uns können wir das beobachten, ganze Stadtteile verwandeln sich im Laufe der Zeit. Studenten und Singles wohnen eher in den Cities einer Stadt, Familien eher in den angrenzenden Dörfern, außerhalb hier im Berliner Umland. Noch vor Jahren, als wir noch in Mainz wohnten, da war das so, dass der Stadtteil Mainz-Neustadt 24% Ausländer besaß und Mainz-Pretzenheim, das war ein bisschen am Rande, ein wohlhabender Stadtgebiet, dann waren es nur 11%. Da wohnten viele junge Familien. Ja. Ich brauche euch nicht zu erzählen, wenn man jetzt hier in Berlin geht, da kenne ich jetzt keine aktuellen Zahlen, ja. Oder dann Kreuzberg, keine Ahnung, wie hoch der Ausländerprozentsatz jetzt heute ist. Ja. Bei 30 oder mehr Prozent oder ich weiß es nicht, müssen wir mal nachgucken. Ja. Aber wir sehen das hier, wir erleben das tagtäglich, dass sich das verändert. Ja. Aber das bedeutet auch, dass sich das religiöse Leben verändert. Wie viele Moscheen sind in diesen Stadtteilen, sprießen raus, während Kirchen schließen. Oder dass schon Kirchen in Moscheen umgebaut werden. Ne? Das ist Alltag heute in Deutschland. Aber wenn wir hier zu Nehemia kommen, war es eigentlich ein ähnliches Problem, was die damals hatten. Es geht hier bei Nehemia um das Problem, ja, wie wird die Stadt Jerusalem besiedelt? Die Stadt, die Gott seine, als Hauptstadt seinem Volk Israel gegeben hat. Wie gesagt, wie ich schon sagte, es war mehr eine Trümmerstadt. Nur wenige Häuser waren aufgebaut. Es war also somit nicht besonders reizvoll, als Jude jetzt nach Jerusalem zu ziehen. Aber ganz Israel war noch sehr dünn besiedelt. Viele aus den Nachbarvölkern siedelten sich an, als erstes interessanterweise in Jerusalem an, weil dort die Grundstückspreise eben besonders niedrig waren. Ja. Und so musste jetzt eine Anordnung getroffen werden, damit die Juden sich wieder sesshaft ansiedeln. Es ging um die Bevölkerungsstruktur in Jerusalem, die dringend verändert werden musste. Und in Kapitel 11, Vers 1, da heißt es, und die Oberen des Volkes wohnten in Jerusalem, das übrige Volk aber warf das Los darum, wer von jeweils 10 nach Jerusalem in die heilige Stadt ziehen sollte, um dort zu wohnen, und die neun in den anderen Städten. Und das Volk segnete alle die Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Also da wurde zuerst gesagt, wer von den Israeliten jetzt nach Jerusalem zieht, da die wurden noch besonders gesegnet. Ja. Ja, man muss sich ja auch so vorstellen, die aus der Gefangenschaft kamen, gingen erstmal in ihre Heimatdörfer und Städte zurück. Ja, aber so war das ein Zeichen, aber jetzt war bewusst gewählt, dass eben nicht nur die Heimat oder nicht nur das Heimatdorf, was früher den Vorfahren als Erbe gehörten, sondern dass sie auch bewusst nach Jerusalem ziehen sollten, um dort die Stadt wieder attraktiv zu machen. Und dann heißt es, dies sind die Oberen der Landschaft Juda, die in Jerusalem und in den Städten Judas wohnten. Die wohnten aber jeder in seinem Eigentum, in ihren Städten, Israeliten, Priester, Leviten, Tempelsklaven und die Nachkommen der Sklaven Salomos. In Jerusalem wohnten einige von den Söhnen Juda und einige von den Söhnen Benjamin, von den Söhnen Juda, Ataja und von den Söhnen Usias, des Sohnes Zacharias, des Sohnes Amajas und so weiter. Dann, also hier wäre die Abstammung von Juda und Benjamin wohnten erstmal da in Jerusalem. Das war ja das Gebiet von Juda. Dann die aus dem Priestergeschlecht waren. Das waren ja die Nachkommen, ursprünglichen Nachkommen vom Aaron, Moses Bruder. Ja. In Vers 15 noch einige, da werden einige von den Leviten, ja, also die Priester waren natürlich auch Leviten, aber eben besondere Leviten, ja. Also die Leviten, die lebten dann auch, die wurden dann auch aufgezählt. Und dann Vers 20, das übrige Israel, aber Priester und Leviten blieben in allen Städten Judas, ein jeder auf seinem Erbteil. Ja. So sehen wir in diesem Kapitel, da wird untersucht. Nehemia geht die Geschlechter nach, oder geht die Abstammung nach und bringt Ordnung in das Volk Gottes rein. Und weil eben zu wenige in Jerusalem wohnten, wurden dann eben noch gelost. Also jeder Zehnte sollte in Jerusalem wohnen. Also auch von den Angesiedelten in dem Umland sollte dann jeder Zehnte dann nach Jerusalem ziehen. Ja, und da wurde gelost. Und in Sprüche 16, Vers 33 heißt es, der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Also sie haben, wie gesagt, gut, wir wollen dann diejenigen, die dann gelost werden, dass der Herr soll entscheiden, wer dann in Jerusalem wohnt. Also wir sehen, es war eine große Aufgabe jetzt, Nemir, der hier Statthalter war, wieder Struktur in das Volk Gottes hineinzubringen. Also, wie wir jetzt gesehen haben, zum Ersten, Jerusalem sollte wieder bevölkert werden, ne? Denn was ist eine leere Stadt, ja, wo nur der Tempel dann nachher da ist? Ja? Nein, es braucht, die Juden sollten auch in Jerusalem wohnen. Dann geht es auch um ein Sozialsystem, wurde wieder eingeführt. Wie unterstützten dann die einzelnen Israeliten wiederum die Leviten und die Priester? Das war auch eine Aufgabe von Nehemia. Also, das Volk Israel hatte zur damaligen Zeit ein wunderbares Sozialsystem. Ja. Wir denken, in Deutschland haben wir ein gutes. Ja. Oder hatten wir zumindest mal. Ja. Aber wenn man das vergleicht, was das Volk Gottes in Israel schon vor 3000 Jahren hatte, ja, das gab es in keinem anderen Völkern, umliegenden Völkern der damaligen Zeit. Ja. Sie hatten zwar nicht solche Versicherungen, ja, wie wir, aber sie hatten ein kluges System, wie die Alten versorgt wurden von ihren Kindern. Du sollst die Eltern achten. Ja. Das war ein Teil der Gebote Gottes, ja. Dass diejenigen, die arbeiten konnten, dann auch die unterstützt hatten, die nicht mehr arbeiten konnten und so weiter. Ja. Also, und dass besondere Absicherung gab es in Israel auch, dass jemand, wer verarmte durch einen Unfall oder durch ein Unglück, ja, dass das oder durch einen Hausbrand oder sonst was, ja, konnte damals, solche Unglücke konnten ja damals ja auch geschehen, aber dass es eine Möglichkeit gab, wieder schuldenfrei zu werden und solche Geschichten. Ja, ja, also das war auch eine Aufgabe von Nehemia, dass dieses Sozialsystem wiederherzustellen. Denn wenn Gott Israel aus der Zerstreuung wieder zurückführt, braucht es auch ein funktionierendes Sozialsystem, dass das Leben in Israel sich lohnt, dass das funktioniert. Und das Dritte, was wir sehen bei Nehemia, er hatte eine Gottesdienstordnung im Tempel, die wiederhergestellt wurde. Und auch das wurde geordnet. Ja, wer für was zuständig war. Ja. Also, so sehen wir, die Besiedlung von Jerusalem war damals von großer Bedeutung. Genauso wie auch die Tempelordnung sehr bedeutend war, um Israel wiederherzustellen. Übrigens, auch heute in unserer jüngsten Geschichte geht es letztendlich um Jerusalem. Der damalige israelische Ministerpräsident Sharon hatte vor vielen Jahren dem damaligen PLO-Chef Arafat große Teile des Landes Israel angeboten. Aber Arafat lehnte damals ab, weil er Jerusalem wollte. Und da gab es aber bei Sharon auch keinen Widerspruch. Also Jerusalem gehört nicht den Palästinensern. Ja. Also so sehen wir, und wenn wir jetzt heute die aktuellen Kriegsnachrichten hören, ja, wie auch der Iran jetzt Israel angreift, ja, wie sieht es aus? Israel ist von Gottes Volk, ja. Ich möchte aber noch einen Satz sagen dazu, wie sollte denn Israel mit Fremdlingen oder mit Ausländern umgehen? Das ist auch interessant, wenn wir da in die Mosebücher hineinblicken. Da heißt es in 5. Mose 10, Vers 19: Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Also zum einen hat Gott das Volk Israel in ihr Land gegeben, aber es gab auch immer wieder die Situation, dass Fremde Not oder Flucht suchten im Land Israel. Auch 4. Mose 15 heißt es, und wenn ein Fremdling bei euch wohnt oder unter euch bei euren Nachkommen lebt und will dem Herrn ein Feueropfer zum lieblichen Geruch darbringen, so soll er es halten wie ihr. Für die ganze Gemeinde gelte nur eine Satzung, für euch wie auch für die Fremdlinge. Eine ewige Satzung soll das sein für eure Nachkommen, dass vor dem Herrn der Fremdling sei wie ihr. Aber merken wir, worauf es hier ankommt? Der Fremdlinge soll sich auch an die Regeln Israels halten. Und hier geht es dann auch um religiöse Fragen. Ja. Eine Satzung galt. Ja. Das heißt, Götzendienst war genauso, wie es für die Israeliten verboten war, auch für die Fremdlinge verboten in Israel. Ja. Wer nach Israel kam, konnte Zuflucht gewährt bekommen, musste aber sich an die Gesetze Israels halten. Auch an diese religiösen. Ja. Ja. Ja, denn bedenke, Israel als auserwähltes Volk Gottes hatte den Auftrag, der Welt zu zeigen, wer der lebendige Gott Israels ist. Alle Völker sollten durch Israel Gott erkennen. Und so steht in 5. Mose 28 auch, und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun. Ja. Also Gott hatte diesem Volk Gottes eine gewisse Führungsrolle gegeben. Aber es war geknüpft an die Bedingung, dass sie als Volk sich hier an das Wort Gottes halten sollten. Das war die Bedingung, ja. Und in Nehemia 9, Vers 17, da hatten wir auch schon mal gelesen, ja, und da heißt es, und sie weigerten sich zu hören, gedachten auch nicht an deine Wunder. Das sagt Nehemia oder Esra jetzt über die Vergangenheit von Israel, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und setzten sich in den Kopf, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Aber du bist ein Gott, der vergibt, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und verließest sie nicht. Also das Problem war, dass die Israeliten eben wieder in die Sklaverei nach Ägypten wollten. Ja. Schon bei Mose, ja, im Auszug. Wir wollen wieder umkehren. Ja. Und wenn man die Geschichte von Israel sieht, in den Königen und Richtern, immer wieder diese Zeit, wo sie von ihrem Gott abwichen, wo sie teilweise schlimmeren Götzendienst trieben wie die Heidenvölker drumherum und wo Gott sie auch dafür strafen musste und sie dann wieder dahin geschickt hat, wo sie herkamen. Nach Babylon, ja. Wo kam Abraham her? Aus Ur Chaldea, ja. Da kam sie wieder zurück, ja. Ja, weil sie den wahren Gott vergaßen. Ja. Aber Nehemia sah auch in seiner Zeit, dass er merkte, Gott ist gnädig, barmherzig und gütig und geduldig. Und er vergab seinem Volk. Sie kehrten zu ihm um. Ja. Und sie merkten, dass das, wie Gott jetzt gnädig ihnen war, wieder war, ja, dass das eine, dieses wunderbare Geschenk erlebten sie, dass Gott ihnen wieder die internationale Politik so veränderte, dass sie die Mauern Jerusalem wieder bauen konnten. Ne? Ja. Das war ein Wunder, ein Eingreifen Gottes, das lag an diesem großen König Kyros. Ja. der Nehemia das erlaubte und dem Serubabel, ja, dass der Tempel wieder aufgebaut werden konnte. Ja. Also wenn wir wissen wollen, wie Gott handelt, dann brauchen wir nur auf sein Volk Israel zu blicken. Auch in der Gegenwart. Ja.
Ja.
Ja, wir im Kapitel 12, Verse 1 bis 26, die habe ich uns erspart. Ja. Könnt ihr zu Hause lesen. Ja. Lauter Zungenbrecher mit den ganzen Namen. Ja. Aber wer das Stadtlandfluss spielt, der findet da viele Namen. Genau. Nein, jetzt beim Ernst. Diese Liste ist eigentlich schon eine bedeutende Liste. Da geht es um die Liste der Priester und Leviten. Es wurde aufgezeichnet, die Liste der Priester und Leviten. Die Priester benötigten einen Stammbaumnachweis, um den Dienst am Tempel ausrichten zu dürfen. Ja. Zwar hatten die Juden alle ihren Stammbaum, aber für diese Aufgabe am Tempel war das von einer ganz besonderen Notwendigkeit, dass dieser vorhanden ist, dass er lückenlos auch vorhanden war. Und glaubt mir, das war bestimmt keine leichte Aufgabe für Nehemia nach diesen 70 Jahren Gefangenschaft. Waren ja schon mehrere Generationen wieder, zwei Generationen vergangen. Da ist ja vieles den Bach runtergegangen und auch verloren gegangen. Aber dann die Zurückgekehrten, dass es dann doch wieder dann rekonstruiert wurde und nachgewiesen wurde. Bis zur Gefangenschaft wurde die Chronik nach der Regierungszeit der Könige berechnet. Und nun ging die Berechnung nach der Dienstzeit der Hohenpriester. Jetzt, weil es gab ja mit der Rückkehr nie wieder einen eingesetzten König in Israel. Ja. Oder nur noch Vasallenkönige oder Herrscher, die im Auftrag der Besatzermächte dienten. Das war ja nur eine ganz kurze Zeit, wo sie mal noch unabhängig waren. Ja. Ja, Nehemia setzt auch die Diener ein. Ja, das sehen wir auch. Und ihre Brüder, die am Hause Gottes Dienst taten, waren 822. Ja. Also alles bekam seine Ordnung. Und dann heißt es auch in Vers 23, 11 Vers 23, denn es gab ein Gebot des Königs für sie und eine feste Abmachung, an welchem Tag jede zu singen hatte. Ja. Also, ja, können wir ja hier auch mal die besten Sänger auswählen, wann habt ihr zu singen, ja? Ja. Ja. Oder zu spielen, ja. Also, das bekam alles seine Ordnung, ja. Ja. Und jetzt in Kapitel 12 sehen wir dann bei der Einweihung der Stadtmauer. Ein Riesenfest wurde daraus gemacht, ein richtiges Spektakel. Aber was sehen wir? Gott steht hier im Mittelpunkt. Sie wussten, dass das, was hier fertig erbaut wurde, dass Gott ihnen die Möglichkeiten gegeben hat. Ich denke, das ist, man denkt, das ist nur Einweihungsfest, aber das ist was Besonderes. Es zeigt wirklich ein Dank, wem der Dank gehört. Ja. Ich jetzt mal ein anderes Beispiel, jetzt vor einigen Jahren, wann ist der St. Gotthard-Tunnel eingeweiht worden? Ja. Das war 5, 6 Jahre oder länger her, ich weiß es nicht, schon ein paar Jährchen her. Ne? Aber da gab es auch ein Spektakel, Einweihungsparty, wo alle großen Europas dort waren, Politiker und alle möglichen. Ja. Aber was wurde da gefeiert?
Das war eine spiritistische Veranstaltung.
Das war eher eine satanistische Veranstaltung. Ja. Sie haben hier Also man kann da noch Videos im Internet finden darüber, ja. Eigentlich schrecklich. Da haben die Menschen den Teufel verehrt im Prinzip. Aber so war das hier nicht. Hier wurde Gott verehrt. Und deswegen gelang ihnen die Arbeit. Ja. Ja. Wir sehen auch heute, wie wir als Menschen zu diesem Hochmut reiben. Wir könnten es schaffen. Ja. Aber ihnen war bewusst, sie konnten es nur mit Gottes Hilfe schaffen. Ja. Eigentlich eine Situation, die völlig ausgeschlossen war. Sie waren überhaupt nicht militärisch überlegen, ja. Sie waren auf die Gnade ihrer Besatzermacht angewiesen und Gott veränderte die Herzen der Besatzer, dass sie das machen durften. Ja. Ja. Wir bei uns in Altgolzen das Haus fertig gebaut hatten mit meiner Mutter, da hatten wir dann auch ein Jahr später eine große Einweihungsfeier gemacht im Zelt. Da hatten wir haben die Nachbarn eingeladen. Ja. Da hatten wir zum ersten Mal ein Zelt bei uns auf dem Grundstück hier. Das war 17, glaube ich, hier. Ja, im April. Weil uns war das auch bewusst, das war nicht unser Werk, sondern Gott hatte die vielen Puzzlesteine zusammengefügt, dass das funktionierte damals. Und so sehen wir, wie hier das Volk Gottes, welchen Lob und Dank sie ihm wiedergeben haben. Und auch wie wir da die Einweihung hatten, da waren auch einige von unseren Nachbarn dabei und da konnten wir Zeugnis geben von dem, welche Wunder wir auch mit Gottes Hilfe erlebt hatten. Ne? Und genau das passiert hier. Sie machen Gott groß für ihre Taten. Ne? In Kapitel 13, Vers 1 bis 3, da heißt es, und in dieser Zeit las man aus dem Buch des Moses vor den Ohren des Volkes und fand darin geschrieben, dass die Amoriter und Moabiter niemals in die Gemeinde Gottes kommen dürften, weil sie den Israeliten nicht mit Brot und Wasser entgegenkamen und gegen sie Biliam dingten, damit er sie verfluche. Aber unser Gott wandte den Fluch in Segen. Als sie nun das Gesetz hörten, schieden sie alles fremde Volk aus Israel. Nehemia sah den wahren Gottesdienst, aber er sah auch diejenigen, die nicht Gott dienen wollten, und das fremde Volk, das wurde ausgeschieden. Ich denke, hier sehen wir den Unterschied. Einzelne durften sich da niederlassen in Israel, aber das Problem, was Nehemia hatte, war die große Vermischung, dass nachher mehr Heiden als Juden in Israel lebten. Und diese Heiden eben ihren heidnischen Gottesdienst mitbrachten. Und das war ja auch das Problem in der Zeit der Könige. Wenn sich das wieder so entwickelt, nachdem sie Juden wieder zurückgekehrt sind, dann würden sie in kürzester Zeit wieder die gleichen Probleme haben wie ihre Väter. Dann bestand die Gefahr wieder, dass die Israeliten eher den Göttern des Landes, der umliegenden Völker dienten als dem lebendigen Gott. Ich hoffe, dass ihr versteht, wie es hier mit gemeint ist. Ja. Auch beim letzten Mal, wo ich über Nehemia gesprochen habe, in Kapitel 10, da hatte das Volk ja eine ganze Reihe von Versprechen gegeben. Das erste war eben keine Vermischung mit den heidnischen Völkern, in Kapitel 10, Vers 31. Das darf nicht geschehen. Dann das zweite, die Heiden sollten keine Geschäfte machen am Sabbat in Jerusalem. Also sie wollten wieder den Gottesdienst richtig feiern, Dann das dritte, jedes siebte Jahr soll wieder ein Erlassjahr sein. Hier ging es um die Absicherung der Verarmten, dass sie wieder ins normale Leben kommen können. Ja. Dann das vierte, ein Drittel Schekel Silber soll einmal jährlich für den Tempel gezahlt werden, also dass der Tempeldienst auch aufrechterhalten wird. Also da war noch eine Abgabe, ja. Und das fünfte, in bestimmter Reihenfolge sollte jede Sippe Brennholz für den Tempel stiften. Das waren Versprechen, die das Volk gegeben hat. Dann das sechste, die ersten Früchte der Ernte ist für den Tempel bestimmt. 10, Vers 36. Dann die Erstgeburt soll im Tempel dienen, 10 Vers 37. Und dann das achte, der erste Teil des Ertrages und der zehnte Teil des gesamten Ertrages soll dem Herrn gegeben werden. 10 Vers 38. Ja. Also das war das Volk Israel, was durch das Lesen des Gesetzes Gottes erkannt hat, welche Maßnahmen sie ergreifen sollen. Also das Lesen des Wortes Gottes soll zu Maßnahmen führen. Ja. Wenn ich Missstände erkenne, das erkenne ich erstmal nur durch das Wort Gottes. Ja. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, ja, und erkennen, wo was falsch ist, ja, dann soll Veränderung geschehen. Ja. Ja. Und da sehen wir dieses Enge, dass das Volk Gottes wieder begann, das Wort Gottes zu lesen. Ja. Und dadurch geschah dann auch die innere Veränderung. Es reichte nicht, dass nur die Juden wieder zurückkehrten, sondern sie mussten auch innerlich erneuert werden. Sie mussten auch innerlich verwandelt werden. Ja. Ja. Und so sehen wir bei der Einweihung der Stadtmauer, als erstes waren die Sänger erwähnt. Ja. Und die haben vielleicht hier den Psalm gelesen, den Martin schon vorgelesen hat, ja, wurde verlesen. Ja. Oder in Jesaja 35, Vers 10 heißt es, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ja. Das sagte der Prophet Jesaja. Ja, einige Jahre zuvor, ja. Oder in Jesaja 51, Vers 11. So werden die Erlösten des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird auf ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ja, alle Priester und Leviten reinigten sich zuerst. Ja. Und es war ein prächtiger Umzug auf der Mauer. Ja, einer von Esra und einer von Nehemia angeführt. Ja. Und so gingen die dann vorne weg. Ja. Die Mauer war stabil genug. Ja. Hier sehen wir überall die Krieger. Ja. Und was hatten die Feinde gesagt? Sie hatten im Kapitel 3, Vers 35 gespottet. Ein Fuchs wird die Mauer niederreißen. Ja. Ja, aber hier war das jetzt klar, nein, das war gelogen, ja. Die Mauer war stabil. Ja. Und in 1. Könige 8, Vers 43 heißt es, so wollest du hören im Himmel an dem Ort, wo du wohnst und alles tun, worum der Fremde dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen, damit auch sie dich fürchten, wie dein Volk Israel und dass sie inne werden, dass dein Name über diesem Hause genannt ist, das ich gebaut habe. Das hatte einst der König Salomo gesagt, als der Tempel gebaut war. Also deswegen dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Auch wenn Israel, wenn es ging, hier die Struktur des Landes zu verändern und zu bewahren vor einer Überfremdung und vor falschen Götzendienst, so war trotzdem ist das Evangelium, die frohe Botschaft und von dem lebendigen Gott Israels sehen wir, dass es auch allen Völkern gilt. Auf dass alle Völker auf Erden erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner mehr. 1. Könige 8, Vers 60. Und in Psalm 72, Vers 11 eine wunderbare Verheißung. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Das heißt nicht, dass Völker an sich aufgelöst werden. Es ist schön, wenn wir Schweizer haben und Deutsche haben und Italiener, Rumänen. Alle Nationen. Ja. Also wir sehen, die Bibel hat auch eine Achtung vor den Völkern. Ja. Alles gleich zu machen, das ist nie Gottes Wille. Ja. jedes Volk hat seine Stärken und Schwächen. Alle Völker sollen den Herrn erkennen. Das ist eigentlich Gottes wunderbare Plan. Und damit das geschieht, hat er sein Volk Israel erwählt. Im Moment, nachdem sie verworfen wurden, aber oder beiseite gesetzt wurden, ist es auch die Gemeinde Jesu, diejenigen, durch die die Menschen, die noch nicht hier an Jesus Christus glauben, den wahren Gott erkennen sollen. Also wir haben jetzt diese Aufgabe, dieses Zeugnis zu sein, dass die Menschen durch uns Gott erkennen. Aber wir sind in einer Übergangszeit und ich glaube, dass es gar nicht mehr so lange dauert, dass Gott, und wir sehen, dass Gott sich immer mehr seinem Volk wieder zuwendet, dass auch aus seinem Volk Menschen den wahren Messias erkennen. Und dann wird Gott auch mit seinem Volk wieder weiterhandeln. Ja. Ja, wann hast du das letzte Mal Gott für deine Erlösung gedankt und gejubelt, dass du eine neue Heimat gefunden hast? Deswegen dieses Lied, das Martin vorhin vorgeschlagen hat, das hat wunderbar gepasst. Ja? Unsere Heimat ist im Himmel. Ja? Philipper 3, Vers 20 heißt ja, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Oder Hebräer 12, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung. Und das irdische Jerusalem, wenn dann später mal alle Völker zum irdischen Jerusalem kommen werden, in der Endzeit, ja, dann ist das auch nur ein Vorgeschmack für das, was wir eines Tages im Himmel erleben werden. Wie heißt es in der Offenbarung 21? Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ja. Und auch da wird von den Völkern, ist dort hier von den Völkern die Rede. Ja. Gott liebt es, wenn in vielfältiger Weise er gelobt wird, ja, und angebetet wird. Ja. Ja, so sehen wir, Nehemia war auch ein Mann des Gottesdienstes. Er kümmerte sich für den Lobpreis durch die Abgaben von Geschenken sowie für den Lobpreis durch Musik. Also er organisierte das, dass das funktionierte. Ja. Und so, wenn wir hier Gottesdienst machen, müssen wir auch manches organisieren, dass das gestellt ist, gerichtet ist und so weiter. Ja, hat man den Raum renoviert und so weiter. Ja. War alles nötig, dass wir uns die gut treffen können. Ja. Ja. Oder wenn wir jetzt im Sommer mal wieder bei uns ein Zelt feiern, dann müssen wir auch da wieder was herrichten. Ja? Das gehört dazu. Ja? Ja. Aber das Schöne ist, wenn man dann zusammenkommt. Ja, wir sehen zum Schluss, wir sehen, jeder Niedergang beginnt mit dem Versäumnis des Wortes Gottes zu lesen. Erst als es wieder gelesen wurde, kamen die Veränderungen. Ja. So sehen wir, wahrer Gottesdienst beinhaltet einen Lobpreis der erlösten Gottes durch Musik und Gesang. Ja. Anbetung Gottes auch durch Opfergaben, indem ich von dem, was ich von Gott empfangen habe, auch wieder etwas abgebe. Ja. Und ein Gottesdienst beinhaltet auch das Hören auf Gott. Herr, was willst du zu mir sagen? Was willst du zu mir reden? Wo benötige ich Korrektur? Und deswegen ist das hier so ein Geschenk, dass wir jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren hier auch regelmäßig die Gottesdienste haben dürfen. Zur Ehre Gottes, dass wir geformt werden, verändert werden. Ja? Und das wünsche ich mir, dass es hier im Gottesdienst nicht ein Absitzen ist. Dann könnt ihr zu Hause bleiben. Zu Hause könnt ihr besser schlafen als hier. Nein, dass ihr offen seid, Gottes Wort zu hören, was Gott zu euch reden möchte. Ja? Und ganz konkret in den Alltag hinein. Das wünsche ich euch und das wünsche ich auch mir, dass wir durch Gottes Wort verändert werden und wissen, was auch in unseren alltäglichen Dingen, wie wir Gott dienen und anbeten können. Ja. Amen.